Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Unsere Wirbelsäule ist die Stütze unseres Körpers. In ihr verläuft der Wirbelkanal, in dem wiederum das Rückenmark als zentrales Nervensystem verläuft. Wenn in diesem Wirbelkanal Engstellen entstehen, kann das Rückenmark sehr empfindlich reagieren. Über das Krankheitsbild der Spinalkanalstenose der Lendenwirbelsäule und seine Behandlung spreche ich heute mit Dr. Charilaos Christopoulos. Er leitet die Abteilung Wirbelsäulenchirurgie in der Athos Orthopark-Klinik Köln. Herr Dr. Christopoulos, wie äußert sich denn eine Spinalkanalstenose in der Lendenwirbelsäule?
Die äußert sich erstmal durch Schmerzen. Die Patienten haben Rückenschmerzen im unteren Lendenbereich, teilweise Ausstrahlung ins rechte oder linke Gesäß, teilweise auch beidseitig. Längere Strecken können nicht gegangen werden oder anders gesagt, die Gehstrecke wird immer kürzer. Und das sind die ersten Symptome einer Spinalkanalstenose.
Was genau hat sich denn im Wirbelkanal verändert, wenn dort eine Engstelle entstanden ist?
Einfach gesagt, der Durchmesser ist einfach kleiner geworden. Es stellt sich die Frage, warum ist das passiert? Das ist eine Problematik der Statik und der Stabilität. Das heißt, mit zunehmendem Alter nimmt die Qualität der Bandscheibe ab. Das heißt, die Bandscheibe verschleißt, die wird dünner, das Segment wird leicht instabil. Wir haben noch keinen festen Gleitwirbel. Nur diese Instabilität versucht der Körper wieder aufzufangen, indem er die Bänder und die Gelenke, die für die Stabilität zuständig sind, etwas dicker macht. Diese Verdickung der Bänder und der Gelenke führt zu dieser Einengung sowohl des zentralen Spinalkanales als auch der Nervenaustrittslöcher, der sogenannten Neuroforamina.
Wenn Sie vorhin gesagt haben, Schmerzen und verkürzte Gehstrecken, welche Untersuchungen müssen Sie denn vornehmen, um herauszufinden, ob es sich bei diesen Beschwerden tatsächlich ursächlich um eine spinale Stenose handelt?
Als erstes muss man natürlich eine ausführliche Anamnese erheben. Dazu gehört auch eine klinische Untersuchung. Meistens sind die Patienten im höheren Alter, also 60, 70 aufwärts. Es gibt natürlich da anatomische Besonderheiten, genetische Prädispositionen, sodass wir auch teilweise auch bei jüngeren Patienten eine Spinalkanalstenose diagnostiziert bekommt. Das sind allerdings eher die Ausnahmen. Anschließend muss man eine Bildgebung durchführen. Ausnahmsweise mal ist hier das CT fast gleichwertig mit dem MRT, was die Spinalkanalstenose angeht. Was die restlichen Diagnosen, die man durchaus da sehen kann, ist das MRT natürlich Mittel der Wahl, ist der goldene Standard. Und man muss auf jeden Fall, wenn nichts dagegen spricht, zusätzlich zu den Röntgenaufnahmen auch ein Kernspintomogramm durchführen. Und dort steht meistens die Diagnose.
Was würde denn eigentlich passieren, wenn man so eine Spinalkanalstenose nicht behandeln lässt, wenn sie erstmal festgestellt wurde?
Sehr wahrscheinlich wird nichts passieren, nur dass die Leute damit leben müssen. Das heißt, das, wovon die meisten Patienten Angst haben, dass die irgendwann mal gar nicht mehr gehen können, dass die gravierende Defizite bis hin zu Blasen, Mastdarm- und Leerungsstörungen bekommen, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Allerdings haben die Leute mit zunehmendem Alter immer eine schlechte Lebensqualität. Und das ist das, was die Leute letztlich zu mir bzw. zu einem Wirbelsäulenchirurgen führt. Und die wünschen sich da eine dauerhafte Lösung.
Muss man denn eigentlich eine Spinalkanalstenose immer operieren oder gibt es auch Behandlungsmöglichkeiten ohne OP?
Ja, Sie sprechen die sogenannten Alternativen an, wobei wir müssen jetzt klar und deutlich definieren, was versteht man eine Alternative. Für mich ist eine Alternative, wenn man von A nach B entweder mit dem Auto oder mit dem Zug fährt, das ist eine echte Alternative. Bei einer Spinalkanalenge sind die ganzen konservativen Behandlungsmaßnahmen zwar wichtig und gut, die führe ich auch zum Teil selber durch hier in der Klinik. Allerdings, man kann hier nicht um echte Alternativen sprechen, weil durch eine ausgiebige Schmerztherapie können die Beschwerden gelindert werden. Allerdings, das Hauptproblem, sprich die Enge, bleibt bestehen. Deshalb ist es meistens so, dass die Leute von sich aus irgendwann mal kommen und sagen, dass die die Operation durchaus möchten, damit die Beschwerden dann weg sind.
Das heißt, Sie raten den meisten Patientinnen und Patienten zu einer Operation oder in welchen Fällen ist das aus Ihrer Sicht auf jeden Fall erforderlich?
Auf jeden Fall erforderlich ist es in den wenigsten Fällen, wenn schon manifeste Gefühlsstörungen oder leichte Lähmungen entstehen beim klaren radiologischen Befund. Das ist ja immer die Voraussetzung. Dann muss man das klar und deutlich ansprechen und das den Leuten anbieten. Bei allen anderen Fällen, wenn die Patienten mit den Beschwerden zurechtkommen, die können damit leben. Aber das ist genau der Punkt. Die kommen eben nicht mehr damit zurecht, nachdem die mehrere Sitzungen an Physiotherapie bekommen haben und verschiedene Injektionen an der Wirbelsäule von den oralen Schmerzmitteln mal abgesehen. All das hat nicht zu einer deutlichen Besserung geführt und das wollen die Leute auch nicht mehr. Und sie sehen, die Bevölkerung wird älter, gerade hier in den westlichen Ländern, und die werden auch gut älter. Die wollen noch Skifahren in höherem Alter, die wollen wandern gehen, die wollen einiges noch unternehmen. Und wenn eine Spinalkanalstenose hinderlich ist, dann gehen die auch das Risiko einer möglichen Operation ein.
Wie können Sie denn so eine Verengung im Wirbelkanal operieren? Also wie schaffen Sie dort wieder Platz?
Ja, es ist ein Standardverfahren, das ist ein minimalinvasives Prozedere, entweder mikrochirurgisch oder Mikroskop oder endoskopisch, beide minimalinvasive Verfahren, wobei weiterhin die Mikrochirurgie als goldenen Standard gibt. Die endoskopischen Verfahren haben an Bedeutung zugenommen in den letzten Jahren. Ich glaube weiterhin allerdings, dass die meisten Operateure das weiterhin mikrochirurgisch machen. Der Operateur macht dabei einen kleinen Hautschnitt über dem betroffenen Segment. Ich rede jetzt erstmal über eine einsegmentige Stenose. Das gleiche kann man über zwei, drei, je nachdem Etagen durchführen. Anschließend wird die Muskulatur, die Weichteile durch einen Sperrer weggehalten. Und da kommt das Mikroskop zum Einsatz. Und der Operateur, indem er mit dem Mikroskop in jegliche Richtung gucken kann, nach oben, nach unten, zur Gegenseite, zur Seite, zur eigenen Seite, kann man die Nervenkanäle mit Fräsen und feinen Stanzen freifräsen. Das muss man sich das ähnlich wie beim Zahnarzt vorstellen, wo man den Knochen etwas verdünnt mit der Fräse anschließend mit feinen Stanzen kann man die Nervenkanäle schön freimachen. Das gelbe Band, das ist dieses Band, was die Wirbelsäule miteinander verschließt, von dorsal, von hinten, das muss man zum Teil entfernen. Dann hat man ausreichende Kompression durchgeführt. Es klingt sehr kompliziert, ist in erfahrenen Händen natürlich das tägliche Brot. Das ist alles, ja, wie soll ich sagen, Erfahrung.
Stichworte wie mikrochirurgisch oder endoskopisch klingen ja für viele schon mal gut. Trotzdem ist natürlich eine Operation an der Wirbelsäule für viele Menschen mit Angst verbunden. Wie groß ist der Eingriff? Wie ordnen Sie das ein?
Wenn man von einer reinen monosegmentalen Dekompression spricht, ist es ein Routineeingriff, das passiert mehrere tausend Male in Deutschland jährlich. Das ist ein, ich wiederhole nochmal, in erfahrenen Händen ein sicherer Eingriff, so sicher wie eine Blinddarmentfernung. Ich glaube, da ist ein gewisser Mythos hinter der Wirbelsäulenchirurgie. Bei gewissen Sachen, es gibt natürlich Indikationen, langstreckige Fusionen, Tumoroperationen an der Wirbelsäule, die haben natürlich ein ganz anderes Risikopotenzial. Das wollen wir jetzt nicht miteinander vergleichen. Was eine reine Dekompression angeht, ist ein sicherer Eingriff, wenn man von Sicherheit in der Medizin reden kann, mit einem recht guten Outcome und fast durchgehend zufriedene Patienten. Wenn man natürlich die Jahre nach der Operation betrachtet, je länger die Operation zurückliegt, desto schlechter werden die Ergebnisse. Die beziehen sich aber auf andere Faktoren, auf Instabilitäten, auf zunehmende Engen an benachbarten Etagen, die man nicht behandelt hat. Das heißt also lange nicht, dass die Operation misslungen ist. Und ich persönlich mache hier die Erfahrung, das ist auch für mich ein dankbarer Eingriff, dass auch ältere Leute, die jahrelang keine 200 Meter gehen konnten, nach so einem Eingriff ein ganz normales Gangbild wieder haben.
Wie schnell geht es denn den Betroffenen nach so einer Operation besser?
Man merkt eigentlich direkt nach der Operation, vom Wundschmerz mal abgesehen, dass die ein anderes Gehgefühl haben. Also das Gangbild ist flüssiger, leichter. Gewisse Kribbelmissempfindungen, Taubheitsgefühle sind rückläufig. Auch leichte Lähmungen lassen sich ziemlich schnell damit beheben. Das ist alles eine Frage des Befundes und wie lange die Problematik vorher bestand. Und in den meisten Fällen ist es eher Jahre, wo die Patienten damit zu kämpfen haben. Und wie gesagt, das ist auch kein Zufall, dass es eher älteres Publikum die Diagnose hat und nicht irgendwie 30- oder 40-Jährige.
Ist denn eigentlich nach so einem Eingriff eine Reha, also eine stationäre Heilbehandlung erforderlich?
Das hängt so ein bisschen von der Umgebung des Patienten ab, nicht nur von seinem klinischen Zustand. Also ein 85-jähriger alleinstehender Patient, egal wie zufrieden ist nach der Operation, der braucht nur ein bisschen Unterstützung, damit auch ein bisschen eine soziale Komponente gemeint. Und für diese Patienten ist eine Reha-Maßnahme durchaus sinnvoll. Rein medizinisch betrachtet, von der Art der Operation und von dem, was man erwartet, ist eine ambulante Physiotherapie in meinen Augen vollkommen ausreichend, wobei ich zunächst ein paar Wochen damit abwarte, bis die Wundheilung abgeschlossen ist. Die machen in unserer Klinik hier die ersten Wochen reine isometrische Spannungsschiebungen für ungefähr 3 bis 4 Wochen und dann können die in einer Physiotherapiepraxis ihrer Wahl weiter behandelt werden. Oder wie gesagt, je nach Indikationsstellung und sozialem Umfeld durchaus eine Reha.
Wie sind Ihre Erfahrungen? Also wie lange dauert es, bis man sich nach der Operation wieder ganz normal und ohne Schmerzen bewegen kann?
Also im besten Fall, wie ich schon vorhin sagte, man merkt das eigentlich direkt. Leichte Wundschmerzen, klar, es dauert ein paar Tagen. Ich muss die meisten Patienten bremsen, nicht zu viel zu machen, so früh nach der Operation. Wenn Sie mit, wie lange dauert es, auch sportliche Betätigungen meinen, da ich auch sehr aktives Publikum hier habe, die spielen viele Golf, manche fahren auch Ski im Winter aktiv, dann sage ich auch, nach 3 Monaten lasse ich meine Patienten alles wieder machen. Das ist auch die Zeit, wo man auch die Muskulatur durchaus etwas kräftigen kann in der Physiotherapie. Die Wundheilung ist längst abgeschlossen, damit habe ich ein gutes Gefühl und circa 3 Monate nach der Operation sind die Leute wieder hundertprozentig aktiv.
Vielen Dank, Herr Dr. Christopoulos, für Ihre Erklärungen zur Spinalkanalstenose.
Ich danke Ihnen auch.
Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.